Ich lese die Verse 10 bis 24 aus der Einheitsübersetzung. Noch kurz als Hintergrund, Paulus schreibt das an seine Gemeinde in Korinth. Er ist zurzeit nicht da und ermutigt aber diese Gemeinde, sich auch wirklich in Liebe zu begegnen. Genau, und aus diesem Grund lese ich noch ein bisschen vom Kontext. Ab Vers 10. Wenn Timotheus kommt, achtet darauf, dass ihr ihn nicht entmutigt, denn er arbeitet im Dienst des Herrn wie ich. Keiner soll ihn geringschätzen. Verabschiedet ihn dann in Frieden, damit er zu mir zurückkehrt. Ich warte auf ihn mit den Brüdern. Was den Bruder Apollos angeht, so habe ich ihn dringend gebeten, er möge mit den Brüdern zu euch reisen, aber er wollte auf keinen Fall jetzt kommen. Er wird aber kommen, wenn er eine günstige Gelegenheit findet. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe noch eine Bitte, Brüder und Schwestern. Ihr kennt das Haus des Stephanas. Sie sind die erste Frucht Achaias und haben sich in den Dienst für die Heiligen gestellt. Solchen ordnet euch unter, ebenso jedem, der mitarbeitet und sich abmüht. Es freut mich, dass Stephanas, Fortunatas und Achaikus zu mir gekommen sind. Sie sind mir ein Ersatz für euch, da ihr nicht hier sein könnt. Sie haben meinen und euren Geist erquickt, erweist ihnen Anerkennung. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asien. Aquila und Priska und ihre Hausgemeinde senden euch viele Grüße im Herrn. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Den Gruß schreibe ich, Paulus, eigenhändig. Wer den Herrn nicht liebt, sei verflucht. Maranatha, unser Herr, komm. Die Gnade Jesu des Herrn sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus.
Guten Morgen, auch von mir. Ich wünsche euch erstmal ein richtig gutes und gesegnetes neues Jahr 2024. Und so wie alle Jahre seit 1970 steht auch dieses Jahr wieder unter einer Überschrift, einer Jahreslosung. Und wir haben sie heute schon häufiger gehört. Und ich habe gehört, dass ihr Silvester auch schon drüber gesprochen habt oder zumindest diese hübschen Karten von der Inge verteilt wurden. Und wenn ihr noch davon welche haben wollt, könnt ihr sie euch sehr gerne nachher hier vorne abholen. Danke, Inge, fürs Bereitstellen. Ja, die Jahreslosung, die wird jedes Jahr von einer ökumenischen Arbeitsgemeinschaft ausgewählt. Und das passiert immer 4 Jahre im Voraus, damit wirklich niemand sagen kann, die antworten jetzt auf was Tagespolitisches, sondern dass da Jesus wirklich wirken kann in der Jahreslosung. Wisst ihr noch, welche Jahreslosung letztes Jahr dran war? Ja, sehr gut. Ja, wir haben sie ja jetzt auch vor dem Tor stehen auf einer Fahne. Aber nur weil jetzt 2024 ist, heißt es ja nicht, dass sie ihre Gültigkeit verliert. Und deswegen hängt sie da jetzt auch noch eine Weile. In diesem Jahr haben wir eine Jahreslosung, das wird einige von euch überraschen. Darin geht es um Schnittblumen. Und ich werde sie euch noch einmal vorlesen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Egal, was ihr macht, Hauptsache euer Grundmotiv ist die Liebe. Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Das ist ein ganz kurzer Satz und im Altgriechischen ist es noch kürzer, da sind es nur 5 Wörter. Panta, Hymon, En, Agape, Genisto. Alle Dinge, alles, was ihr tut, das Grundmotiv, das steckt in dem kleinen Wort Panta, also alles. Oder in dem Zusammenhang eben alles von dir. Alles von dir, das ist ganz schön viel, sehr, sehr viel. Was gehört alles zu dir? Alles, was du tust, dein Handeln, dein Fühlen, dein Denken, deine Wünsche, deine Pläne, deine Ängste, alles, was du sagst. Und all diese Dinge, die sollen in Liebe geschehen. Wo all diese Sachen herkommen, das ist ja unfassbar vielschichtig und sehr schlau und sehr viele Leute haben sich schon darüber Gedanken gemacht, wo das alles herkommt, was wir fühlen, was wir denken, was wir sind. Da spielt Genetik eine Rolle, da spielt eine Rolle, wie wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen wurden, in welchem Umfeld wir groß geworden sind und in welchem wir jetzt leben. Also irgendwie das Milieu spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, welche Ereignisse uns im Leben passiert sind oder was uns geschieht, welche Menschen uns begegnen, wie sie uns beeinflussen. Filme, Bücher, das sind alles Dinge, die beeinflussen, wer wir sind und was wir uns wünschen. Und all das, das macht unsere Persönlichkeit aus. Im Hebräischen gibt es dafür das Wort Nefesh, also Kehle, Seele, unsere Persönlichkeit, unsere Bedürfnisse. Paulus schreibt jetzt nun, dass all diese Bedürfnisse, Handeln, Denken, die Seele in Liebe geschehen soll. Besonders bei dem Wort in musste ich an so ein Experiment für Kinder denken. Da nimmt man eine Vase, also zwei Vasen und zwei gleiche weißblättrige Blumen, am besten so Gänseblümchen. Und das eine Gänseblümchen steckt man in eine Vase mit ganz klarem Wasser und das andere Gänseblümchen steckt man in eine Vase mit ganz tintigem Wasser. Und wenn man eine Weile wartet, dann ziehen die beiden Blumen jeweils das Wasser in sich auf und das Gänseblümchen in dem klaren Wasser sieht weiter aus wie ein ganz normales Gänseblümchen. Und das Gänseblümchen in der anderen Vase, das zieht eben diese blaue Farbe in den Kapillaren hoch und dann bekommen die Blütenblätter eben so einen blauen Schimmer oder es geht so von innen nach außen. Also die Blumen füllen sich mit dem in das, was man sie stellt. Es gibt ja auch diese Mineralstofftütchen, die tut man in das Wasser, damit die Blumen das aufsaugen, damit man dann am Ende sieht, dass sie länger haltbar sind. Ja, man sieht das, worin man steht, das zeigt man am Ende. Und ja, unser Vasenwasser quasi, das soll mit Liebe gefüllt sein. Das, was wir dann fühlen und was unsere Persönlichkeit ausmacht, das soll sich dann zeigen. Das soll die Liebe sein. Unsere Persönlichkeit soll durchtränkt sein, so wie eben am Ende die Blüten in Blau sind, soll unsere Persönlichkeit von Liebe getränkt sein. Aber was ist denn jetzt genau damit gemeint? Die Bibel gibt uns netterweise eine relativ konkrete Beschreibung und Definition von Liebe, auch im Korintherbrief, drei Kapitel vorher. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Um bei den Blumen zu bleiben, möchte ich was aus meinem Pfadfindersein erzählen. Und zwar gibt es bei der Pfadfinderschaft oder bei allen Pfadfindern diese Lilie, diese stilisierte Georgslilie. Und die kann man auch mit den Fingern nachmachen. Also wenn man weiß, dass es das sein soll, finde ich, erkennt man es. Und alles daran hat eine Bedeutung. Zum Beispiel der Große beschützt den Kleinen. Und diese drei Blütenblätter hier oben, die haben die Bedeutung, dass man in der Verantwortung gegenüber sich selber, seinen Mitmenschen und Gott steht. Wir stehen in der Verantwortung gegenüber uns selber. Wir können schauen, mit was wir uns füllen. Ich habe ja vorhin schon ein paar Sachen gesagt, die eben unsere Persönlichkeit ausmachen. Eben Genetik zum Beispiel, das ist was, da haben wir keine Verantwortung für. Da können wir nicht keinen Einfluss drauf nehmen. Oder Dinge, die uns von außen geschehen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Da können wir keine Verantwortung für übernehmen. Aber wir können selber entscheiden oder schauen, wie wir mit diesen Dingen, die auf uns einprasseln, wie wir damit umgehen. Die Liebe beneidet nicht. Sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe ist also dankbar. Und ja, also irgendwie, ich bin ein junger Mensch, mir ist noch nichts Krasses passiert, ich komme aus einer richtig tollen Familie. Wenn ich sage irgendwie, ja, seid doch dankbar zu Leuten, die krasse Dinge erleben, ist es irgendwie ziemlich anmaßend. Aber es steht in der Bibel, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Das ist, denke ich, super schwierig und ich wünsche mir das sehr, dass wir das in besonders schwierigen Situationen können, dankbar zu sein für das, was wir haben. Denn ich glaube, dass Dankbarkeit eins der ganz wichtigen Minerale in unserem Vasenwasser ist, wenn am Ende sich Liebe zeigen soll. Womit füllen wir uns noch? Wir füllen uns mit Beziehungen. Darauf können wir Einfluss nehmen, mit wem wir uns umgeben. Und ihr könnt ihr mal überlegen, mit was für Menschen umgebt ihr euch viel? Welchen Menschen gebt ihr das Recht, euch zu beeinflussen oder sogar vielleicht in euer Leben reinzusprechen? Sind es eher Menschen, die zynisch sind, die Dinge verachten oder die viel maulen, die über Politik maulen oder geizige Menschen, die schnell aufbrausend sind oder ja, solche Menschen? Oder sind es eher Menschen, die dich beruhigen können, die dich aufbauen, die dir Mut machen, die das Beste für dich wollen und dir und anderen Menschen in Liebe begegnen? Womit füllen wir uns noch? Medien zum Beispiel. Also ich schaue mir gerne auf YouTube irgendwelche kleinen Clips an oder bei Instagram lese ich mir irgendwelche Posts durch. Das hat Einfluss auf mich, so wie jedes Buch, jedes Lied, jeder Film, jede Textteile, die wir lesen. Das hat alles Einfluss auf uns und das kann ein guter Einfluss sein oder ein eher nicht so guter Einfluss. Und diese Dinge, die uns beeinflussen, die beeinflussen unsere Emotionen und Emotionen beeinflussen das Handeln. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge, Verleumdung führen. Das sagt Jesus im Matthäus-Evangelium. Und dieses Prinzip von schwierige Gedanken führen zu schwierigen Handlungen, das funktioniert nicht nur bei schlimmen Dingen, sondern das funktioniert auch bei guten Dingen. Wenn wir uns mit guten Dingen füllen, wenn wir gute Emotionen haben, gute Gedanken, führt es auch zu guten Handlungen. Irgendwie klingt das jetzt ein bisschen nach überall sind Sprengfallen, aber was ich meine ist, dass es echt lohnenswert ist, einfach mal zu überprüfen, mit was umgeben wir uns, mit was füllen wir uns, was lassen wir zu, dass es uns beeinflusst. Und auch einfach mal zu schauen bei Entscheidungen, wie ist denn mein Vasenwasser gerade, was ist gerade meine Grundmotivation, worin stehe ich? Ist es vielleicht gerade eine Angst, aus der ich heraus entscheide oder habe ich gerade so stolzes Vasenwasser oder ist es wirklich Liebe, aus der ich handle, dass man das immer mal wieder überprüft, was denn da gerade da ist. So, jetzt kommen wir zum zweiten Finger. Das Vasenwasser von unseren Mitmenschen. Wir haben Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und die sollten wir nicht unterschätzen. Die ist ziemlich hoch, denn so wie andere Menschen unser Wasser beeinflussen können, können wir das eben bei anderen auch. Und in der Soziologie nennt man das Netzwerkforschung, wenn Menschen sich gegenseitig beeinflussen. Und diese Netzwerke, die funktionieren nicht nur über eine Person, sondern um viele Ecken. Es gab eine Studie, da ging es um Glücksempfinden und da war quasi eine Person A. Und Person A sagt von sich, sie hat ein hohes Glücksempfinden und die kennt Person B. Und nur dadurch, dass Person A und B miteinander interagieren, sagt B von sich, ich weiß nicht genau, wie wir das gemessen haben, aber dass sie B ein 15% höheres Glücksempfinden hat, nur dadurch, dass sie jetzt A kennengelernt hat. Und dann gibt es Person C. Person C kennt A nicht, aber Person C kennt B. Und dadurch, dass die beiden sich kennen und B eben A kennt, hat Person C ein 10% höheres Glücksempfinden. Und jetzt kommt sogar noch Person D, die wiederum A und B beide nicht kennt, sondern nur C. Und selbst C sagt, dass dann 6% höheres Glücksempfinden da ist, nur weil A, B kennt B, C und C, D. Ich finde, das ist eine krasse Verantwortung und irgendwie, also eine krasse Macht, die wir haben, die wir gar nicht unterschätzen sollten. Wir können Leute wirklich beeinflussen in ihrem Sein. Nur in dem, wie wir uns verhalten, beeinflussen wir Dinge oder Menschen, die wir selber gar nicht kennen. Wir sind also konkret aufgefordert, unseren Mitmenschen in Liebe zu begegnen, um sie positiv zu beeinflussen. Was das im Einzelnen heißt, das ist ein super weites Feld und ich wünsche euch einfach Gottes Weisheit dafür, dass er euch in den Momenten zeigt, was das genau konkret heißt. Ich persönlich finde es immer ein bisschen kompliziert zu unterscheiden. Muss ich gerade mehr auf mein Vasenwasser achten, also schauen, dass ich mich von irgendwie schwierigen Dingen gerade trenne? Oder sollte ich mich nicht zu sehr abkapseln, damit ich nicht in meiner christlichen heile Welt-Bubble lebe und Menschen begegne und ihnen quasi Gutes tun kann? Ich glaube, dafür hat die Bibel aber auch ein ganz gutes Prinzip. Die Jünger, die werden immer zu zweit mindestens losgeschickt. Oder Paulus, der ist immer mit jemandem zusammen unterwegs, irgendwie zum Beispiel mit Timotheus. Es ist also immer eine Person da, die das Recht hat, den anderen zu spiegeln und ehrlich zu sagen, hey, jetzt ist gerade vielleicht mehr Nächstenliebe dran oder mehr Selbstachtsamkeit. Oder vielleicht gehört das ja auch beides zusammen. Ich glaube, so gute Freunde, die uns ehrlich spiegeln, das ist voll das Geschenk von Gott. Und ich glaube, da dürfen wir nachsuchen und auch Menschen fragen, dass sie ehrlich zu uns sind und ehrlich uns spiegeln. Diese Ehrlichkeit, die ist ja auch in der Liebe drin. Die Liebe freut sich aber der Wahrheit. So, und jetzt kommen wir zum dritten Finger, zu Jesus. Wie passt er jetzt in diese ganze Vasenwassergeschichte rein? Vorhin habe ich ja gesagt, dass es Dinge gibt, auf die haben wir keinen Einfluss mehr. Also unsere Genetik oder Dinge, die uns passiert sind, die uns verbittert haben, die können wir nicht mehr verändern. Oder festgefahrenes Folgen, wo wir nichts mehr tun können. Aber Jesus, der hat alle Macht, es zu verändern. Der kann die festgefahrensten, furchtbarsten Situationen wieder auflösen. Das dürfen wir hoffen. Und da dürfen wir festes Vertrauen haben, dass Gott eben selbst dieses tintige, dreckige Wasser wieder super klar machen kann, dass er alle Macht hat. Und vor allem, wir sollen ja in der Liebe bleiben. Und Jesus, der hat das Krasseste gemacht. Der ist aus Liebe für uns gestorben. Der hat gelitten, weil er jeden von uns so, so, so sehr liebt. All sein Handeln, das ist per Definition Liebe, weil er die Liebe ist. Das heißt, er darf uns im Schnittblumengeschäft einfach unser großes Vorbild sein. Und wenn wir versuchen, uns an ihm zu orientieren und immer wieder fragen, was er sich wünscht und womit wir uns fühlen, dann ist das definitiv der richtige Weg. Und ich wünsche mir und uns, dass wir immer ähnlicher werden, Jesus immer ähnlicher werden dürfen und von ihm lernen können, was es heißt, in Liebe zu handeln. Vater, ich danke dir, dass du die Liebe bist und dass du uns zeigen willst, was das bedeutet und dass du uns in Liebe begegnest und uns, dass wir deshalb lieben können, weil du liebst. Und ich bitte dich, dass du bei jedem Einzelnen von uns dieses Jahr über bist und ja, zeigst, wie wir in Liebe handeln können, auch in schwierigen Situationen. Amen.